Montagsgespräch. Das erste Montagsgespräch im neuen Jahr, im Jahr 2013, das führe ich mit Steffen Rassloff, Historiker, Autor und irgendwie ja, ein guter Freund von Radio Freiwähl. Er steht immer zur Verfügung, wenn nicht nur junge Leute Fragen haben. Fragen gibt es ja immer über die Geschichte und ich freue mich, dass Steffen Rassloff da ist. Hallo, guten Tag, Herr Rassloff.
Guten Morgen.
Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen?
Hervorragend, ja, soweit ich mich entsinnen kann.
Wo stellt sich denn ein Historiker hin, wenn er das Feuerwerk betrachtet auf dem Petersberg oder für den großen Überblick?
Ja, wahrscheinlich jetzt große Enttäuschung. Ich habe in Neudietendorf gefeiert.
Haben
natürlich auch noch die höchsten Raketen erkennen können, aber bei Freunden relativ ruhig. Und es muss nicht immer der Petersberg sein.
Obwohl der schon doch ganz schön geschichtsträchtig ist und da jetzt auch in der Zukunft eine Menge passieren soll.
Da wird in der Zukunft einiges passieren, da hoffen wir drauf im Zusammenhang mit der Buga, aber eben auch in der Geschichte ist viel passiert. Und so wie wir den Petersberg heute vor uns haben, ist er im Wesentlichen 1813, also vor genau 200 Jahren entstanden.
Und das ist ja auch eine wechselvolle Geschichte, wenn ich denke an den Knast da oben, dass da auch viel Leid passiert ist, auf der anderen Seite auch viel angenehme Sachen, also da könnte man glatt ein Buch drüber schreiben über den Petersberg, oder?
Ach, gute Idee, ne? Ja, aber auf jeden Fall, ja, das wird dieses Jahr noch eine große Rolle spielen, weil eben 1813 durch die Belagerung am Ende der französischen Fremdherrschaft dort oben unter anderem das Peterskloster zerstört wurde. Also und anschließend die großen Kasernenbauten, die uns heute so beschäftigen mit ihrer Nachnutzung. All das ist im Gefolge von 1813 entstanden.
Die Defensionskaserne ist ja auch so ein Ding, in Stein gehauene Geschichte eigentlich mit dem Überbau, der jetzt weg soll. Da soll ja möglicherweise dann auch die Parität reinziehen. Da gibt es ja verschiedene Pläne, wer da rein will und was da soll. Eine kulturelle Nutzung ist angedacht. Da gibt es jetzt sozusagen eine heftige Diskussion darum, wie das da oben laufen soll. Klar ist für mich zumindest, dass da oben Leben rein muss und dass es öffentlich begehbar sein muss.
Das ist völlig richtig. Das Problem liegt einfach in der Bausubstanz. Das Ganze ist als Defensionskaserne errichtet worden. Also nicht nur als einfach eine Kaserne, sondern eine Verteidigungskaserne. Und die hat unter anderem eben sehr dicke Wände. Ja, also unheimlich dicke, bis zu einem Meter dick und das macht eben eine Nachnutzung heute für Wohnen, Kultur, verschiedene Dinge recht schwierig, recht teuer und daran sind eben auch schon viele durchaus interessante Projekte gescheitert. Kindermuseen und was alles vorgesehen war für diese Kaserne. Ja, viele gute Ideen, aber noch nicht die ganz dicken Geldgeber.
Ist denn die Seilbahn auch eine gute Idee vom Petersberg runter auf den Domplatz?
Ja, als Purist und Historiker sehe ich sowas eher kritisch. Andere Beispiele zeigen, wie Koblenz, die Landesgartenschau vor 2 Jahren mit einer ähnlichen Festung, dort hat das eingeschlagen. Ja, vielleicht eine Standseilbahn auf der Rückseite wäre die etwas dezentere Variante.
Das ist ja auch die Frage, wie dezent und wie offensiv denn diese Buga vorbereitet wird. Da steht ja schon in den ersten Sätzen zur Ankündigung zur Buga eine Bürgerbeteiligung, dass Menschen in Erfurt mit einbezogen werden. Ist das der Dreh- und Angelpunkt, ob die Buga erfolgreich wird, dass die Menschen, die in der Stadt leben, auch das akzeptieren, dass zum Beispiel Teile von Parks dann kostenpflichtig abgesperrt werden und so weiter, wird eine schwierige Aufgabe, oder?
Ja, ich glaube, für das Thema ist man aber sensibel in Erfurt. Das haben die Diskussionen vor etwa 2 Jahren über den EGA-Park, die ehemalige IGA, gezeigt. Dort hat man ja auch, wie bei vielen anderen Kultureinrichtungen, überlegt, ist das finanziell noch machbar für die Stadt, die ja dort wesentlich der Träger ist. Und es gab Ideen, beispielsweise den EGA-Park als Stadtpark völlig zu öffnen und weitgehend auf das Niveau eines normalen Stadtparks zurückzubauen. Und das wollten die Erfurter nicht. Sie wollen ihre IGA, sie wollen ihren EGA-Park und sie wollen auch offensichtlich die Buga und dann muss man zumindest im Buga-Jahr dann auch gewisse Einschränkungen hinnehmen, denke ich.
Trotzdem, die Akzeptanz hängt ja davon ab, also dass dann nicht nur englische Gärten entstehen, sondern auch dann Nachnutzung, das ganze Geld, was da reinfließt, dann auch dann den Menschen, die dann in Erfurt wohnen, auch noch einen Mehrwert bringen.
Also das sehe ich auf jeden Fall gegeben. Also Stichwort Petersberg ist gefallen. Den auf Vordermann zu bringen, ist eine der wichtigsten städtebaulichen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte in Erfurt. Und auch der dritte Schwerpunktbereich neben IGA oder EGA-Park und Petersberg ist ja die Gäreau in Erfurt-Nord. Und Erfurt-Nord ist ja traditionell eher sozial gesehen ein schwieriger Bereich. Das hat sich in den letzten Jahren positiv gewandelt und die Buga könnte da noch einen richtig positiven Impuls geben.
Sie sind da eher hoffnungsvoll, dass das was bringen wird für Erfurt?
Ich denke auf jeden Fall. Also das zeigen die Erfahrungen fast aller Bundesgartenschauen der letzten Jahrzehnte. Es ist immer ein Gewinn für die Städte.
Wie kann man Bürgerbeteiligung organisieren? Da gibt es ja die Experten, die selbsternannten Experten. Da gibt es die, die irgendwie ein Bauchgefühl haben. Da gibt es die, die sagen, wir wollen zumindest mit einbezogen werden in den Prozess. Auf alle kann man ja nicht hören. Wie kann man sowas organisieren?
Man kann es organisieren, indem zunächst mal die politischen Entscheidungsträger auf Fachleute und Fachgremien hören. Das ist beispielsweise das Denkmalpflegeamt, das sind Gartenbauexperten im Landesamt für Denkmalpflege. Das ist nicht zuletzt auch der Geschichtsverein, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, der vor 2 Jahren jetzt mittlerweile ein dickes Buch herausgegeben hat über die Traditionen der Blumenstadt Erfurt, einschließlich der Gartenbaustellung seit dem 19. Jahrhundert. Und wenn man sich mit solchen Leuten rechtzeitig zusammensetzt und auch die Öffentlichkeit rechtzeitig beteiligt und das Ohr an der Masse hat, was sind die Wünsche für die Zukunft, dann kann das gut funktionieren.
Sollte auch Platz für innovative Ideen sein, weil Sie reden von Traditionspflege, von Fachlichkeit. Geraue fällt mir sofort ein, dass es da ja auch Ideen gibt für Urban Gardening, für spezielle Formen auch von lebenswerten Parkraum, der eben nicht so englisch daherkommt, sondern etwas anders, wo man sagt, da werden auch mal andere Lebensformen oder Wohnformen ausprobiert?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das sehe ich, das haben auch die meisten Bundesgartenschauen gezeigt. Denken wir an Gera Ronneburg 2007. Da sind teilweise hochinteressante Dinge entstanden. Man muss immer im Blick behalten, wie nachhaltig ist das Ganze. Wird das dann auch über das Jahr 2021 hinaus noch vernünftig betreibbar sein? Aber viele gute Ideen werden auf jeden Fall kommen. Man muss sich eben dann auch kreatives Potenzial von außen mit hereinholen.
Wir müssen dann die Bürger entscheiden, was Bürgergärten sind und wie, wo Spielplätze entstehen. Das wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen. Bleiben wir beim Jahr 2013. Das wird ja einiges bringen an historischen Daten. Was ist für Sie das Wichtigste?
Also der Klassiker, den wir ja immer hier ausloben fürs neue Jahr, ist, denke ich, in dem Falle 200 Jahre 1813, die Belagerung der Stadt am Ende der sogenannten Franzosenzeit, wie man das damals genannt hat, die Jahre als französische Domäne. Während der sogenannten Freiheitskriege ist damals Erfurt fast ein halbes Jahr belagert worden. Es gab eine Hungerblockade der alliierten Truppen. Die französischen Truppen waren noch in der Stadt. Es gab hunderte Tote. Das ist auch so nicht bekannt in der Geschichte. Es gab eben dann auch im November 1813 jenen Beschuss der Stadt durch die Preußen, dem unter anderem das Peterskloster, die Peterskirche zum Opfer gefallen ist und der Bereich des nördlichen Domplatzes. Der Domplatz, so wie er heute besteht, in seiner Größe, der ja eine wunderbare Geschichte ist, Stichwort Weihnachtsmarkt, Stichwort Rummel, viele andere Veranstaltungen, den gibt es so erst seit 200 Jahren.
Also die Hälfte davon ist im Grunde weggesprengt. Also der war mal halb so groß nur.
Genau,
kann
der
man
war
im Pflaster
so
noch sehen?
Ja, also man kann genau die Verlängerung der Domstufen, das ist dann auch in den 80er Jahren sehr interessant gemacht, wer sich es mal genau anschaut auf dem Domplatz, anders gepflastert. Also der alte Domplatz bis 1813 ist gepflastert und der andere Bereich, in dem es damals ein kleines Händlerviertel ähnlich wie das Andreasviertel gegeben hat, der ist anders gepflastert und der begann schon auf Höhe der Domstufen.
Gab es jemals Pläne, das wieder aufzubauen, den Domplatz zu verkleinern?
Ja, das ist so ein architektonisches Dauerthema. Da hat sich eigentlich jede Architektengeneration dran versucht, bis in die jüngste Gegenwart. Aber ich denke, das wird immer am Widerstand der Erfurter scheitern. Ja,
also der Domplatz ist so groß, so wie er ist, ganz schön und gut so.
Genau. Also ich denke auf jeden Fall, er ist ein einmaliges Ensemble, wie gesagt, für den Weihnachtsmarkt, für viele andere Veranstaltungen. Und das gibt es in keiner anderen Stadt mitten in der Altstadt, so einen riesigen Platz. Und das ist schon eine schöne Sache.
Die Franzosen haben aber auch Fortschritt gebracht, oder? Kann man das so sagen, dass es da auch positive Akzente gab?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre falsch, das alte nationale Geschichtsbild zu pflegen. Es war nur eine schlimme Zeit der Besetzung. Das war es auch auf jeden Fall. Aber sie haben viele moderne Dinge gebracht. Moderne demokratische Freiheitsrechte, die Emanzipation der Juden, ja, ein wichtiges Thema auch mit Blick auf die weitere deutsche Geschichte dann. Sie haben Straßennummerierung, Straßennamen, viele, viele moderne Dinge bis hin zu einer modernen bürgerlichen Gesellschaft angestoßen, die dann auch nach 1813 nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten.
1813, wichtiges Datum. Wie wird denn der Geschichtsverein sich mit dem Thema beschäftigen? Gibt es da Veranstaltungen?
Der Geschichtsverein wird sich damit beschäftigen, mit verschiedenen Vorträgen, mit Veranstaltungen, vor allen Dingen aber auch das Stadtmuseum, darauf sei schon jetzt hingewiesen, im Herbst diesen Jahres, also passend zum genau dann 200-jährigen Jubiläum, zu Beginn der damaligen Blockade wird es im Stadtmuseum eine Sonderausstellung geben, die sich genau mit dieser Geschichte, mit dieser Blockade beschäftigt. Herr Frank Palmowski hat sich da sehr engagiert, in den letzten Jahren viele Details herausgeforscht, die Opferzahlen, viele persönliche Schicksale auch aus dieser Zeit rekonstruiert. Ich denke, es wird eine sehr spannende Fragestellung.
Wenn jetzt eine Geschichtslehrerin, ein Geschichtslehrer das hört und sagt, ich will mal Erfurt-Geschichte direkt erleben mit Experten, stehen Sie als Geschichtsverein, stehen Sie als Person auch mal zur Verfügung für eine Schulklasse? Würden Sie auch mal zum Unterrichtsstunde kommen oder mal die Schülerinnen und Schüler empfangen?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich schon häufig gemacht. Persönlich jederzeit ansprechbar, keine Probleme. Alle Verbindungen stehen im Internet, kann man jederzeit machen. Aber auch der Geschichtsverein als solcher betreut solche Dinge. Also von der Seminarfacharbeit, sozusagen dem Klassiker als externer Betreuer, wie das immer so schön heißt in den Schulen, bis hin zu Spezialführungen, die ist ja beispielsweise eben dann zum Jahr 1813 oder auf dem Petersberg. All das machen wir gern.
Van de Velde würde mir jetzt zu Erfurt wenig einfallen.
Ja, man bringt Henry van de Velde, den belgischen, wie es so schön heißt, Alleskünstler, meist mit Weimar in Verbindung. Ja, er hat dort den berühmten Van de Velde-Bau errichtet, dem heutigen Hauptsitz der Bauhaus-Universität. Er hat viele Villen gebaut in Gera, in Apolda. Aber es gab auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein großes Projekt hier in Erfurt, das leider, und deswegen bringt man heute Erfurt kaum mit Van de Velde in Verbindung, das leider eben durch diesen Weltkrieg und die spätere Inflation nicht umgesetzt werden konnte, nämlich einen großen zentralen Museumsneubau auf dem heutigen Stadtparkgelände.
Auf dem Stadtparkgelände?
Ja, also man hatte seit dem späten 19. Jahrhundert, nicht zuletzt dank des Geschichtsvereins, interessante historische und künstlerische Sammlungen zusammengestellt. Einer der Gründungsmitglieder des Geschichtsvereins, Eduard von Hagen, hat im heutigen Angermuseum 1886 mit einer Gemäldegalerie den Anfang gemacht, 1890 dann im heutigen Volkskundemuseum eine historische Ausstellung des Geschichtsvereins. Und der Plan war dann, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, all diese Bestände in einem großen repräsentativen Museum zusammenzufassen.
Das
also das
Geld
klassische
war,
kulturhistorische Museum.
Das Geld war sogar schon da?
Das Geld war da. Es gab viele Spenden aus der Bürgerschaft. Der damalige Oberbürgermeister Hermann Schmidt hat verschiedene Dinge. Und die Stadträte haben sich dazu durchgerungen, einen offensichtlich sehr lukrativen Posten, nämlich die Vergnügungssteuer, anzuzapfen für dieses Projekt. Und die Erfurter haben sich offensichtlich sehr, sehr vergnügt vor dem Ersten Weltkrieg in den guten alten Zeiten und man hatte wirklich das Geld für diesen Museumsneubau fast zusammen.
Vor dem Ersten Weltkrieg, da war die Party noch im Höhepunkt, die dann ganz schnell vorbei war und dann war das Geld auch weg, weil Inflation und dann Krieg und dann war es aus mit der Idee.
Genau, also die Idee, also 1913, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, wurde Van de Velde vom damaligen Erfurter Museumsdirektor Edwin Reetsloop, der spätere Reichskunstwart, also auch ein bekannter Name, mit diesem Neubau beauftragt und das Ganze ist dann gescheitert am Weltkrieg, an der Inflation. Aber auch Henry van de Velde als Architekt wäre wahrscheinlich während und nach dem Ersten Weltkrieg schwierig geworden, denn wie gesagt, er war Belgier und damit sozusagen Angehöriger eines Feindstaates und vermutlich dann auch entsprechend Anfeindungen ausgesetzt hierzulande.
Und dann hat er ja auch Deutschland irgendwie verlassen. Trotzdem, wo ist denn der direkte Bezug jetzt, außer dieser geplante Museumsbau zu Erfurt? Kann da jetzt Erfurt das mit aufnehmen, dieses Van de Velde-Jahr, dieser 150. Geburtstag?
Also auf jeden Fall, das Projekt an sich finde ich so spannend, dass ja immerhin bis zu ganz konkreten Plänen und sogar einem Modell gediehen ist. Aha. Das wird man Anfang Mai im Angermuseum auch zum Thema einer Ausstellung machen. Also dieses fast vergessene Kapitel Erfurter Kulturgeschichte wird dort wieder hervorgeholt und ja, Van de Velde ist eben auch ein Bahnbrecher des Bauhauses. Mit seinem Konzept, den Künstler, den Kunsthandwerker und den Architekten in einer Person zu denken und Bauhaus, darüber haben wir uns in den letzten Jahren hier schon unterhalten, Bauhaus, da ist Erfurt ja dann ganz groß dabei.
Wäre das auch innovativ für die Zukunft, wenn Stadtentwicklung, Stadtarchitektur, es wird ja nun einiges hier passieren und wird ja viel gebaut, das Erbe anzutreten von Van de Velde, eben nicht zu sagen, ich bin nur Architekt, ich bin nicht nur Stadtplaner, ich bin irgendwie alles in einem. Es geht ja um eine Wohnkultur und eine Lebenskultur, alles im Grunde mitzudenken, denken ist eigentlich ein guter Ansatz.
Der Ansatz ist prima, der lässt sich auch, wenn man schaut, was Van de Velde vorzugsweise gebaut hat. Er hat öffentliche Bauten errichtet und er hat Villen gebaut. Ja, nun ist uns klar, wir können nicht jedem seine eigene Villa bauen. Also es ist ein teilweise auch recht elitärer Ansatz. Wer heute in seine Mietwohnung zieht, wird sich keinen Van de Velde leisten können, der ihm gleichzeitig noch die Innenarchitektur mitliefert. Aber grundsätzlich ist es eine gute Idee, aber in Zeiten eben des Massenwohnungsbaus wahrscheinlich, fürchte ich, nur begrenzt umsetzbar.
Massenwohnungsbau, man kann jetzt erleben, dass in Erfurt ja viel gebaut wird, ausgebaut wird, saniert. Ecken, wo ich sage, da wird ja nie jemand investieren, weil es da zu laut ist. Aber wir erleben ja einen regelrechten Boom, einen Bauboom und alle Leute investieren hier und der Wohnraum wird ja auch knapp.
Ja, also das ist ein Phänomen, da läuft Erfurt gemeinsam mit Jena und Weimar, sondern den Leuchtturm in Thüringen, der allgemeinen Entwicklung entgegen, während Thüringen droht in den nächsten Jahren unter die 2-Millionen-Grenze zu rutschen, also ein massiver Abwanderungsprozess immer noch, ist es eben hier in Erfurt gegenteilig. 1972 haben wir seinerzeit die 200.000 Einwohner-Grenze überschritten, waren vor wenigen Jahren dann unter diese Grenze sogar wieder gerutscht, also über 10% Bevölkerungsverlust, und jetzt sind wir wieder 205.000 Einwohner, und das hat natürlich Rückwirkungen auf den Wohnungsmarkt.
Mhm. Es gibt trotzdem noch ein paar Brachen, wo was passieren soll und seit Jahren sich nichts tut, zum Beispiel in das Schlachthofgelände, da ist jetzt wieder Bewegung drin, immer noch die Frage mit der Zufahrt, wie das wird. Sind Sie da hoffnungsvoll, dass sich da mit dem Investor geeinigt wird, dass es das neue Dezernat Bau und Stadtentwicklung dann eine Lösung findet, dieses Schlachthofgelände doch, also da eine Baugenehmigung zu erteilen, die muss denn mal losgeht?
Also man kann es nur hoffen. Oft scheitern ja solche Projekte oder wird man sich nicht einig über die Frage des Gewerbes. Ja, und auch dort war wohl geplant, in größeren Größenordnungen Einzelhandel unterzubringen. Und ich denke, da bin ich ganz bei der Bauverwaltung und ganz bei den Städteplanern. Das sollte dem Stadtzentrum vorbehalten bleiben und in den Randbezirken. Wir haben den Thüringpark, wir haben das TEC, wir haben genug Einzelhandel auf der grünen Wiese. Und Wohnungsbau gerne und mehr davon, aber Gewerbe sollte im Zentrum konzentriert bleiben.
Mhm. ICE City, das ICE-Kreuz, das wird ja auch was bringen, also zumindest angeblich viele Reisende, die hier mal dann Halt machen, man kann dann in irgendwie knapp einer halben Stunde nach Leipzig fahren. Sind Sie da auch so hoffnungsvoll wie die Planer und auch die Stadtplaner, dass diese ICE City der Boom schlechthin wird?
Man kann es Erfurt nur wünschen, und diese neue Bahnverbindung ist in der Tat ein riesengroßer Standortvorteil, wenn das 2017 ans Netz gehen wird, dieser ICE-Knoten. Erfurt ist ja jetzt schon eine sehr gefragte und zunehmend gefragte Kongressstadt mit der Messe, die Messe platzt aus allen Nähten, der Kaisersaal kann sich nicht beschweren. Also ich denke, ein solches Kongresszentrum unmittelbar noch um den Bahnhof mit neuem Hotel, das hat durchaus Chancen.
Also Sie denken, das könnte laufen?
Das könnte laufen.
Worauf muss man achten, wenn man so eine ICE City, da geht es ja dann die Frage, sollen da hohe Bauten hin, sollen da Einkaufszentren noch mit hin, nur Tagungsräume, wie soll das gestaltet werden? Haben Sie da einen Rat an die Stadtplaner?
Ja, der Rat ist ähnlich wie bei anderen Fragen, schauen, was die Stadt wirklich braucht. Ja, also nicht wie man das in den 90er Jahren sieht, rund um Erfurt, der berühmte Flughafenviertel, man hat dort Gewerberäume, Büroräume gebaut, weil es steuerlich günstig war, die stehen heute zu 2/3 leer. Also davon brauchen wir nicht mehr, aber ich glaube, in dieser Lage, so zentrumsnah, das konkurriert ja auch nicht mit anderen Zentrumsfunktionen, das würde sich gut einfügen, und ich glaube, diese ICE City, die ist weitgehend uneingeschränkt zu befürworten. Hm,
vielleicht kann man da noch mit einem Museum hinbauen, aber obwohl der Trend ja im Moment so ist, dass mit den Museen, die haben es schwer.
Ja, die Museen haben es eigentlich schon immer schwer gehabt, zumindest dann nach dem Ersten Weltkrieg. Seitdem ist es immer recht prekär. Erfurt hat eine sehr, muss man natürlich auch sagen, eine sehr breit angelegte Museumslandschaft mit fast allen Spezialmuseen, Naturkunde, Volkskunde, Geschichte, Kunst, mit vielen Nebeneinrichtungen, und diesen Standort zu halten, wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Das ist nicht leicht, das zeigen auch die aktuellen Diskussionen.
Es gibt ein Jubiläum, ein trauriges, und zwar die Machtergreifung der Nazis, 30. Januar 33, vor 80 Jahren. Das jährt sich, da wird es Veranstaltungen geben, und Herr Rassloff, Sie haben sich damit beschäftigt, auch strukturell, und Sie haben Parallelen entdeckt in der Zeit vor 80 Jahren in Erfurt. Was gab es denn da für Parallelen? Ich meine, kann man die damalige Zeit mit der heutigen Zeit schwierig vergleichen, oder?
Ja, also eine 1:1-Setzung gibt es auf jeden Fall nicht. Ja, also das berühmte Schlagwort, Berlin ist nicht Weimar, also unsere heutige Gesellschaft ist stabiler, die Demokratie ist über Jahrzehnte gewachsen in der Bundesrepublik, also das will ich alles auf gar keinen Fall in Frage stellen, aber es ist spannend zu schauen, neben den Bekannten, die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskrise vor 1933, die wesentlich mit beigetragen haben zur Machtergreifung der Nationalsozialisten, sie nehmen nur die eine Seite. Es gibt Probleme auch in anderen Bereichen, Stichwort Kultur, die man heutzutage auch ganz gern mal unterschätzt, welche Folgen sowas haben kann. Es gab zwei wichtige Ereignisse in Erfurt, die damals die Bürger unserer Stadt sehr umgetrieben haben, vor allen Dingen mit Blick auch auf die goldenen 20er unmittelbar zuvor. Man hat damals das heutige Steigerwaldstadion errichtet. Ja, es geht also genau in diese Zeit zurück.
Parallele 1.
Und dieses Stadion sollte damals noch eine moderne Tribüne bekommen, und es sollte am Beethovenplatz eine große Stadthalle entstehen. Also man hatte Pläne für eine große mitteldeutsche Metropole Erfurt, die infolge der Weltwirtschaftskrise geplatzt sind. Und da denkt man natürlich sofort an die heutigen Multifunktionsarena-Pläne, an die ICE City. Wenn das alles wieder scheitern würde, man weiß nicht, wie die Erfurter reagieren. Eine zweite Geschichte, Hochschulbereich. Nun denkt man ja gut, Hochschulen, das interessiert die Bevölkerung vielleicht nicht so massiv, aber doch, die Erfurter waren sich immer bewusst, dass sie in einer alten Universitätsstadt leben. Nun war diese Universität aber geschlossen und 1929 hat man nach langen Kämpfen endlich wieder eine Hochschule nach Erfurt holen können. Eine pädagogische Akademie, eine Lehrerausbildungsstätte, so eine Art Vorläufer der späteren pädagogischen Hochschule. Und war unheimlich stolz darauf und es war eine wirkliche Aufbruchstimmung, neues Stadion, neue Hochschule, Erfurt war auf besten Wege und mit einem Schlag kommt die Weltwirtschaftskrise und all das bricht ab und auch diese pädagogische Hochschule wird 1932, also nach nur 3 Jahren, wieder geschlossen. Und das hat die Krisenstimmung, die subjektive Krisenstimmung unheimlich verschärft in Erfurt.
Museen wurden auch geschlossen?
Ja, es gab auch da wieder Parallelen, es wurden Museen nicht unbedingt geschlossen, aber man hat zum Beispiel Nachtigall, ich hör dir Trapsen, Öffnungszeiten verkürzt, um damit einen völlig verschuldeten Stadthaushalt sanieren zu können. Man hat Außenstellen der Stadtbibliothek geschlossen. Ja, alles Dinge, die auch momentan in der Diskussion sind. Und ja, die Frage ist, oder die ich dann auch stellen werde am 30. Januar, bringen solche relativ kleinen Einsparungen im Kulturbereich eigentlich mehr böses Blut, als sie wirklich effektiv dann auch mit Blick auf den Finanzhaushalt Positives bringen?
Also da ist ja nicht viel zu holen. Das sind dann irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Euro, die ja in der Gesamtdimension beim 30-Millionen-Loch ja eigentlich nichts sind.
Genau. Das werden natürlich andere Bereiche auch sagen, aber ich denke, Kulturbereich ist eben auch öffentlichkeitswirksam und man sollte nicht die negativen Folgen von Kürzungen in diesem Bereich unterschätzen.
Wir haben, das sind also die Parallelen, die Sie festgestellt haben. Das wird das Thema des Vortrags sein am 30. Januar oder wird es darüber hinausgehen?
Es ist eine Skizze, was sich hier in Erfurt von 1929 bis 1933 zugetragen hat. Also wirklich klassisch Erfurt auf dem Weg ins Dritte Reich. Welche Stimmung hat dazu geführt, dass die Nationalsozialisten hier dann im Sommer 1932 auch in Erfurt fast eine absolute Mehrheit erreicht haben? Da stellt man sich natürlich die Frage,
wie sind das gewählt worden?
Die sind also faktisch gewählt worden. Hitler ist nicht durch einen Putsch an die Macht gekommen, sondern er wurde eben ernannt als Führer der stärksten Partei im Reichstag. Und welche Stimmung dazu geführt hat, das wird im Hintergrund stehen, aber auch Parallelen auf das Heute, auch Parallelen etwa auf rechtsextreme Strukturen in unserer Stadt. Denn auch da gibt es teilweise frappierende Parallelen zu heute, ja, Strukturen, Zeitschriften, Wochenschriften, die es in den 20er Jahren gab, die es heute auch wieder gibt, Stichwort Bürgerstimme, die NPD-Zeitung von Erfurt, die teilweise genau dieselben Vorurteile und Klischees bedient wie in den 20er Jahren ein Echo Germania eines Rechtsextremisten Adolf Schmalix hier in Erfurt, wo es wirklich, also bis hin in Formulierungen, bis hin in Anfeindungen von Ausländern, von Randgruppen wirklich absolut erschreckende Parallelen gibt.
Dieser Vortrag wird am 30. Januar laufen in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge?
In der Kleinen Synagoge, genau.
Wird es am Abend losgehen?
19:30 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja.
Und werden wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Die Parallelen, über die haben wir gesprochen. Springen wir aber zurück in die Jetztzeit, was noch passieren soll, was passieren muss und kommen wir mal zu der Arbeit des Geschichtsvereins. Da ist ja in diesem Jahr ein Jubiläum, 150 Jahre, ganz schön altes Ding.
Ja, der Geschichtsverein ist schon ganz schön alt und hat vor allen Dingen sich auch, das kann man ja als heutiger Vertreter des Vorstands sagen, ist ja kein Eigenlob, sondern das ist lange her, hat wichtige Weichen gestellt im Geschichtsbewusstsein dieser Stadt. Also seit 1863 gibt es regelmäßig in jedem Jahr eine Zeitschrift, die Mitteilung des Vereins, wo über Geschichte geschrieben wird. Es gibt 2 Vortragsreihen jeden Monat. All das hat eben jetzt eine mittlerweile 150-jährige Tradition. Aber der Geschichtsverein hat sich eben auch ganz wesentlich eingebracht in die Denkmalpflege. Ja, wir leben hier oder sitzen hier gerade in Sichtweite der Krämerbrücke, des Dämmchenviertels. 1912 hat der damalige Stadtrat beschlossen, hier, also genau jetzt in Sichtweite von uns, eine breite Straße zu bauen. Ja, und es war sogar teilweise ernsthaft im Gespräch, die Krämerbrücke abzureißen, um eine vernünftige Straßenverbindung vom Fischmarkt zur Gotthardstraße herzustellen.
Das kommt mir auch wieder bekannt vor, wenn ich dann an DDR-Zeiten, Andreasviertel denke, also abreißen.
Das ist so durchaus vergleichbare Problemlagen und damals hat sich eben dann der Geschichtsverein das große Verdienst erworben, hier die Bevölkerung zu sensibilisieren, die Öffentlichkeit zu mobilisieren gegen solche Pläne, die damals dann auch verhindert wurden.
Das klappt aber dann, dass dann die Erfurterinnen und Erfurter auf die Straße gehen und dann ihren Frust rauslassen.
Genau, also das späte 19. Jahrhundert ist eben auch die Zeit, wo allgemein, das ist jetzt nun nicht nur ein Verdienst des Geschichtsvereins, das Bewusstsein für den Denkmalwert alter Gebäude, alter Strukturen der Innenstädte wächst und hier in Erfurt war es eben der Geschichtsverein, der das wesentlich vorangetrieben hat.
Für die einen ist Geschichte was total Spannendes, die sagen, oh, da kann man man irgendwie, wer die Zukunft begreifen will, muss die Vergangenheit irgendwie lesen können, sagen die einen. Die anderen sagen, ey, das ist doch vorbei, hört mir da auf mit dem alten Kram und eurem verstaubten Gebäuden und Denkmalschutz, völlig unspannend. Wieso gibt es da so eine große Kluft, dass die einen gähnen, wenn sie das Thema Geschichte hören und die anderen, da kommt Adrenalin und die finden das total spannend?
Ja, das ist vermutlich wie bei vielen anderen Dingen auch, es ist einfach Veranlagung. Ne? Der eine kriegt die Gene mit, der interessiert sich für Geschichte, der findet das spannend. Der andere interessiert sich für Naturwissenschaft, der interessiert sich für ganz andere Probleme. Das ist bei uns in der Familie nicht anders. Mein Sohn will Ingenieur werden, interessiert sich auch nur bedingt für Geschichte. Das halte ich nicht für problematisch. Es ist auch eine Frage der Lebenserfahrung. Schon vor 100 Jahren hat man geklagt, dass der Geschichtsverein so viele alte Mitglieder habe. Ja gut, na sicher, man hat dann auch die Muße, man hat die Lebenserfahrung, man hat eine Ausbildung hinter sich, man interessiert sich. Dann, man sieht Zusammenhänge, die man eben vielleicht als Kind oder Schüler so noch nicht sieht. Mhm. Also ich sehe das alles nicht so dramatisch. Ich kann aber nicht bestätigen, dass Geschichte jetzt nicht mehr von Interesse sei. Also Geschichte ist tot, was man mal vor Jahrzehnten behauptet hat. Da sind die Erfahrungen im Geschichtsverein und auch bei mir persönlich als Historiker andere.
Mhm. Die Formen der Geschichtsschreibung, die kann ja auch neu sein mit neuen Medien, neue Formen. Also wenn ich jetzt sehe, wie unsere jungen Redakteure auf Spurensuche gehen, da ist ja alles möglich mit Video. Die können Audiogeschichten machen, die können das alles kombinieren. Das kann dann auch Spaß machen.
Ja, also wir haben zum Beispiel im Stadtmuseum mit unserer neuen Ausstellung, die im vergangenen Jahr wieder jetzt komplett zu sehen ist, im Haus zum Stockfisch in der Johannesstraße, unter anderem einen animierten Stadtfilm, 20 Minuten, der also auch auf Auswärtige zielt, komplex mit Sequenzen, mit Animationen, wie sich das Stadtbild von Erfurt entwickelt. Wir haben Drohnen fliegen lassen über die Stadt und viele andere Dinge mehr. Und an der Stelle sehen wir, die Leute sitzen wie gebannt in diesem Film und schauen sich das an und sind begeistert. Und da merkt man, wenn man Geschichte richtig anpackt, kann man die Leute abholen.
Genau, diese Diskussion gibt es derzeit in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, also ehemalige Stasi-Knast. Da geht es ja nicht nur um Stasi, es geht ja um die DDR-Diktatur, um Geschichte und auch die Zeit davor. Und da ist im Moment gerade so eine Diskussion, wie denn das ausgestaltet wird und ob es nun einen Guide geben soll und so weiter. Gibt es den Königsweg für Museums, für Gedenkkultur, für Erinnerungskultur?
Ich denke, man muss unterscheiden zwischen klassischen Museen wie dem Stadtmuseum und einer Gedenkstätte, einem Erinnerungsort.
Ist auch eine Bildungsstätte, soll es ja sein?
Ja, eine Bildungsstätte. Ja klar, man kann das getrennt machen, aber zum Beispiel die Diskussion sind ja entbrannt, wie weit kann man die Haftzellen inszenieren? Also da plädiere ich dann wieder als Historiker dafür, sozusagen das Authentische sprechen zu lassen und hier nicht Stimmen einzuspielen oder ähnliche Dinge zu machen. Das kann dann sehr schnell entgleiten, das wird dann wirklich zu Mickey Mouse. Und hier, denke ich, ist man auf einem guten Weg in der Ausstellung und zu trennen. Auf der einen Seite eine gewisse Grundstimmung, auch eine Authentizität des Ortes, die spielt auch eine große Rolle für Museen. Ich meine, wenn man nur noch Filme zeigt, wenn man nur noch Installationen macht, dann braucht man kein Museum mehr. Sondern Museum ist immer auch authentischer Ort und bei einer Gedenkstätte besonders. Und das ist in der Andreasstraße ja der Fall. Und das sollte man nicht gar zu sehr überformen.
Mhm. Hat sich der ganze Streit jetzt gelohnt? Da ging es ja lange hin und her. Und jetzt ist was rausgekommen, was die Zeit wert war?
Ich denke auf jeden Fall. Also gegen die eigentlichen Opfer, die dort sozusagen zu DDR-Zeiten eingesessen haben, gegen diesen Gruppen einen solchen Gedenkort durchzusetzen, das kann es nicht sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass die Wissenschaftler natürlich auch in der Pflicht sind, hier auch aus einer, ich sag mal, mit etwas mehr fachlichem Abstand noch als Nicht-Betroffener hier ein Konzept zu erarbeiten. Und ich finde es gut, dass man sich letztlich irgendwo auf halbem Wege getroffen hat. Also weder das eine noch das andere wären eine glückliche Lösung geworden.
Das ist ja bei jüngerer Geschichte, wenn jüngere Geschichte geschrieben wird oder zumindest darüber geredet wird, dann gibt es immer Streit, der sehr emotional ist, weil es noch nicht so lange zurückliegt. Und geht es da nur um die Emotionen oder geht es da auch um eine politische Deutungshoheit?
Ja, das ist wie mit Fußball. Jüngere Geschichte, die man miterlebt hat, da kann jeder drüber reden, da weiß jeder Bescheid und jeder ist Bundestrainer und da ist dann jeder Historiker. Und das Problem ist, es gibt so den etwas flapsigen Spruch, der ist auch nicht ganz ernst gemeint, der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers. Die Aufgabe des Historikers ist bei jedem persönlich, ist ja völlig normal, andere subjektive Wahrnehmung ein und derselben Geschichte. Nehmen wir die DDR-Zeit, der eine hat die DDR-Zeit als durchaus in Ordnung wahrgenommen, sieht auch im Rückblick die soziale Gerechtigkeit, das kostenlose Medizinwesen und viele andere Dinge, das kann man so sehen. Andere, die im Andreasstraße im Knast gesessen haben, die haben natürlich ein sehr negatives Bild der DDR-Geschichte. Und ich denke, die Aufgabe des Historikers ist es dann, aus diesen verschiedenen Erfahrungen und aus den Quellen, die ja dann doch größtenteils unbestechlich sind, dann eben ein vernünftiges Bild zu zeigen, dass das allen Seiten gerecht wird. Und das geht einfach nicht. Dann, man wird immer links oder rechts oder in der Mitte anecken, aber damit muss man als Historiker leben.
Der Streit und dieser Ort, wo der Streit stattfindet, das ist ja erstmal, finde ich, erstmal gut. Da haben wir ja zwei Orte. Wir haben Topf und Söhne, den Erinnerungs- und Bildungsort, und die Andreasstraße. Harter Weg dahin, aber jetzt ist es erstmal da und das ist auch gar nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist Erfurt doch recht gut aufgestellt und gerade wenn man bedenkt, wie viele Probleme es in anderen Bereichen Museen gibt, hier zwei solche doch recht aufwendig auch gestaltete Erinnerungsorte zu haben, das ist heutzutage nicht selbstverständlich.
Und wir können ja natürlich nur über das reden, wo wir wissen, dass es uns erwartet, es sind Jubiläen, aber es gibt natürlich auch Dinge, die dann irgendwie über Erfurt hereinbrechen, die unvorhergesehenen Ereignisse, von denen es wahrscheinlich hoffentlich nur glücklich geben wird. Aber die Sache mit dem Geld ist natürlich immer was so spiegelt. Also 2013, der Haushalt ist immer noch nicht da, es gibt immer noch keinen Stadthaushalt, obwohl es anderen Kommunen noch schlechter geht. Das ist, kann man das grundsätzlich sagen, dass in Deutschland die Finanzierung der Kommunen eine schwierige Sache ist, dass es immer irgendwie die Melkkuh ist und immer mehr Aufgaben werden an die Kommunen gegeben und auf der anderen Seite werden sie immer schlechter finanziert. Eine schwierige Sache für Städte, oder?
Auf jeden Fall. Also in der Außenwahrnehmung ist es so, ich bin jetzt kein Verwaltungs- und Finanzexperte, aber definitiv faktisch haben die Kommunen immer weniger Geld zur Verfügung. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, es wird ja unterschieden in die sogenannten Pflichtaufgaben und die freiwilligen Aufgaben. Und unter die freiwilligen Aufgaben fällt eben auch das weite Feld der Kultur. Und die ist damit sofort immer als erstes bedroht, wenn eben wieder mal die Haushalte nicht ausgeglichen werden können und solche Probleme auftauchen. Ja, und das ist dann eben auch Aufgabe des Geschichtsvereins und anderer Leute hier zu sehen, dass die Kollateralschäden, wie man so unschön sagt, dann doch möglichst gering bleiben.
In der Diskussion ist in die Burgen von Erfurt aufgetaucht, wo ich dachte, was haben denn die drei Gleichen oder die Burggleichen mit Erfurt zu tun? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass da doch Erfurt irgendwie noch mit drin hängt.
Ja, also die Mittelaltermetropole Erfurt, über die wir hier schon oft gesprochen haben, auf die wir alle ganz stolz sind und das auch zu Recht und die sich ja in unserer wunderschönen Altstadt widerspiegelt, die spiegelt sich eben auch wieder in einem ehemaligen großen Landgebiet. Und Burgen wie die Burg Gleichen oder die Wasserburg Kapellendorf, die ja doch recht weit weg von Erfurt liegt, zwischen Weimar und Jena, sind ehemalige Erfurter Burgen. Die haben zum Erfurter Stadtgebiet gehört, die haben der Stadt Erfurt gehört und waren sozusagen die Stützpfeiler des Erfurter Landgebietes. Und die Wasserburg Kapellendorf ist deshalb noch so besonders wichtig. Erfurt war nie offiziell Reichsstadt, das wissen wir. Aber die Wasserburg Kapellendorf war ein Reichslehen. Das heißt, die Stadt Erfurt war unmittelbar vom Kaiser belehnt. Also man hat diesen Besitz dieser Wasserburg unmittelbar vom Kaiser bekommen, galt damit als Lehnsträger des Kaisers und wurde aufgrund dieses Umstandes auch zu Reichstagen eingeladen. Also sprich, Erfurt war zwar offiziell keine Reichsstadt, aber dank der Wasserburg Kapellendorf galt man als Reichsstadt und wurde zu Reichstagen eingeladen. Und das ist natürlich unheimlich wichtig für die Stadt und für die Stadtgeschichte.
Und was hat jetzt Erfurt mit Kapellendorf und Burgleichen zu tun noch?
Also, Stichwort Jubiläum. Die Wasserburg Kapellendorf wurde auf Initiative des Erfurter Geschichtsvereins vor genau 80 Jahren von der Stadt Erfurt wieder angekauft. Also im Ausgang des Mittelalters hatte die Stadt damals, wir erinnern uns, tolles Jahr und Unterwerfung durch Kurmainz, diese Burg verloren. Hatte ihr Landgebiet verloren und der Geschichtsverein hat es initiiert, dass vor 80 Jahren diese Burg Kapellendorf wieder von der Stadt angekauft wurde und ein Jahr später dann auch die Burgruine Gleichen auch wieder von der Stadt übernommen wurde, um sie museal zu betreiben.
Und jetzt gehört es aber nicht mehr der Stadt, oder?
Nein, also nach der Wende wurden beide Anlagen an die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten abgegeben. Allerdings die Betreibung der Museen, vor allen Dingen Wasserburg Kapellendorf mit einem wunderschönen, auch in den letzten zwei Jahren noch wieder neu gestalteten Burgmuseum, werden vom, vor allen Dingen Wasserburg Kapellendorf wird vom Stadtmuseum mit betreut.
Und da ist jetzt die Diskussion, das abzugeben?
Ja, also es wurde vor Weihnachten auch in der Presse veröffentlicht, dass man eben verschiedenste Überlegungen, wie man den Stadthaushalt retten kann und dabei wurde auch ins Spiel gebracht, weniger besuchte Außenstellen der Erfurter Museen zu schließen, unter anderem diese beiden Burgen. Bei kleineren Anlagen, wo wirklich wenig Besucher kommen, könnte ich mir vorstellen, dass man über bestimmte Dinge reden muss, wenn es sich einfach nicht lohnt, wenn am Tag nur ein Besucher oder nur ein halber Besucher kommt, ob man dann wirklich jemand in das Museum setzen muss. Aber gerade Kapellendorf ist vor allen Dingen im Sommer gut besucht und eben auch ein ganz wichtiger historischer Erinnerungsort für die Stadt Erfurt.
Und die Burgruine, was passiert denn da? Das ist mir gar nicht so präsent.
Die Burgruine Gleichen, die kann besichtigt werden, hat auch eine kleine Ausstellung, ist ein beliebtes Ausflugsziel mit dem Freudental, also von Erfurt auch mit dem Fahrrad zu erreichen, vor allen Dingen im Sommer, also sehr beliebt und auch dort kann sich die Stadt Erfurt, denke ich, ganz gut darstellen. Und ja, die Grafen von Gleichen haben lange Zeit eine wichtige Rolle in Erfurt gespielt und später hat die Burg dann auch zur Stadt Erfurt gehört. Und es sind gewissermaßen historische Außenposten der Stadt Erfurt.
Abschließend zum Geschichtsverein. Also wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Sie sagen, junge Leute können gern mitmachen, vorbeikommen. Es gibt ja diese Treffen, es gibt die Publikation. Und natürlich in diesem Jahr werden sie feiern. Also Historiker werden jetzt wahrscheinlich nicht so wild feiern, aber wird es eine Jubiläumsfeier geben?
Ja, es gibt am 13. April. Der Geschichtsverein macht jedes Jahr einmal im Rathausfestsaal eine Fachtagung. Die wird dieses Jahr dem Jubiläum des Vereins gewidmet sein. Im Rathausfestsaal am Samstag, dem 13. April. Dort gibt es auch einen kleinen Empfang des Oberbürgermeisters. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Das ist, denke ich, auch ein Stück weit eine Anerkennung unserer Arbeit. Und es ist eine öffentliche Veranstaltung, da kann jeder kommen, kann sich mit uns unterhalten. Da wird sicher alles, was Rang und Namen hat, rund um die Erfurter Geschichte zugegen sein. Und alle sind herzlich eingeladen zu der Veranstaltung.
Alle herzlich eingeladen. Wer nicht auf so Empfänge steht, wie kann man mit Ihnen jetzt Kontakt aufnehmen, unabhängig von der Jubiläumsveranstaltung?
Also junge Leute, einfach ins Internet schauen. Dort sind alle Kontaktdaten des Erfurter Geschichtsvereins zu finden. Wer es gerne direkt haben möchte, kommt in die Johannesstraße, ins Stadtmuseum, jetzt wieder von 10 bis 18 Uhr, außer montags geöffnet, da freuen wir uns alle sehr drüber. Und dort an der Kasse und unsere Geschäftsstelle im Museum, dort bekommen Sie alle wichtigen Informationen.
erfurt-web.de ist die Adresse. Sie schreiben auch natürlich für die TA, da wird es immer wieder historische Abrisse geben, ist ein neues Buch in Arbeit?
Verschiedene Dinge sind in Arbeit noch nicht spruchreif, aber ich denke mal, man wird weiter aktiv bleiben.
Wir müssen mal jetzt zurückgucken, was die ganzen Veröffentlichungen, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben, kriegen Sie die noch zusammen?
Also also irgendwann fängt man an, den Überblick zu verlieren, aber die Themen ergeben sich oft von selbst und ja, es ist schön, wenn Beruf gleich Berufung ist und dann kommt sowas von ganz alleine.
Herr Haslow, ich danke Ihnen. Ein schönes 2013. Wir werden uns sicher noch mal in den nächsten Monaten hören zu den ein oder anderen Themen, die uns beschäftigen. Danke, dass Sie da waren. Danke für den Jahresauftakt und Ihnen, Ihrem Geschichtsverein und Ihnen persönlich auch ein schönes Jahr 2013. Tschüss.
Tschüss.